WDR Zeitzeichen. Stichtag heute,
28. Oktober 1793. Eli Whitney beantragt das Patent für die Baumwollentkörnungsmaschine.
Kennst du deinen Namen?
Kissy. Kissy Reynard.
Kissy Moore. Ich hab dich gekauft, du gehörst jetzt mir. Es war ein ganz hübscher Preis. Dafür könnte ich mir fast eine Baumwollentkörnungsmaschine kaufen.
Also, eine Filmszene aus Roots, der Familiensaga des Afroamerikaners Alex Haley von 1977. Viele Plantagenbesitzer in den Südstaaten der USA entscheiden längst anders als jener Thomas Moore, der sich statt einer Baumwollentkörnungsmaschine, englisch Cotton Gin, noch eine Sklavin kauft.
Ja, die Cotton Gin war relativ teuer und sie war richtig rentabel nur auf großen Plantagen.
Durch diese Entkörnungsmaschine wurden die ersten Schritte der Industrialisierung eingeleitet.
Die Erfindung der Cotton Gin ist von ihren historischen, ökonomischen Auswirkungen gesehen in einer ähnlichen Klasse anzusiedeln wie die Erfindung der Dampfmaschine.
Liverpool im Winter 1785. Ein amerikanisches Schiff läuft in den Hafen ein. An Bord wie üblich Tabak, Reis, Pelze und einige Säcke Baumwolle. Die Zollbeamten wittern Schmuggelware, Baumwolle aus Amerika, so etwas haben sie noch nie gesehen. Die Liverpooler Firma Peel, Yates und Co. beantragt für den Import ihrer Baumwolle eine Einfuhrgenehmigung bei der Handelskammer in London. Vergeblich. Die Baumwolle könne unmöglich ein
Produkt der amerikanischen Staaten sein.
Für die Europäer kommt Baumwolle zu jener Zeit ausschließlich aus der Karibik oder Brasilien, dem Osmanischen Reich oder Indien. Der Heidelberger Historiker und Nordamerika-Experte Manfred Berg.
Das war ja die Phase, als die USA gerade sich konsolidiert hatten. Der Unabhängigkeitskrieg war zu Ende gegangen und diese junge Republik sah sich im Aufbruch. Allerdings dachte zunächst niemand wirklich daran, dass die Baumwolle eine große Rolle spielen würde. Vor 1793 waren die USA nämlich als Baumwollproduzent und Baumwollexporteur kaum präsent.
Zwar hatten schon einige Jahre zuvor amerikanische Farmer in Georgia erstmals sogenannte langstapelige Sea Island Baumwolle mit Samen von den Bahamas erfolgreich angebaut. Allerdings gedieh diese Baumwolle nur an der Küste. Und sie wurde fast nur für den Eigenbedarf produziert.
Meine Herren, vertrauen Sie meinem jungen Freund. Er kann einfach alles machen.
Der junge, handwerklich begabte Freund ist ein frischgebackener Uni-Absolvent namens Eli Whitney. Catherine Green ist eine Reisebekanntschaft. Sie und Whitney lernen sich auf einer Fahrt nach Georgia kennen. Whitney will dort eine Stelle als Hauslehrer antreten. Doch der junge Mann aus Massachusetts erkrankt an den Pocken. Aus der Hauslehrerstelle wird nichts. Catherine Green, Witwe eines hochverdienten Bürgerkriegsgenerals, lädt Eli Whitney nach dessen Genesung zu sich auf ihr Anwesen in der Nähe von Savannah ein.
Das Glück ist stets an meiner Seite, seitdem ich hier bin.
Als Freunde die Familie besuchen, drehen sich die Gespräche auch um die marode Landwirtschaft. Der Tabakanbau bringt seit geraumer Zeit kaum noch Gewinn. Große Nachfrage aber besteht nach Baumwolle. Vor allem England kann seinen Bedarf auf dem Weltmarkt nicht mehr decken. Elke Hortmeier von der Bremer Baumwollbörse.
Jeder hat wahrscheinlich im Deutschunterricht mal die Weber gelesen. Und da kann man ganz wunderbar nachlesen, was damals passiert ist. Dass also die Textilindustrie revolutioniert wurde dadurch, dass Maschinen eingeführt wurden. Sei es die Entkörnungsmaschine, sei es die Spinnerei, die technisiert wurde. Die Bekleidungsentwicklung hat sich völlig verändert. Man konnte für weniger Geld mehr Textilien kaufen.
Der Rohstoff Baumwolle ist nicht nur gefragt, sondern auch teuer. Die Farmer am Tisch von Catherine Green sehen sich Ende des 18. Jahrhunderts auf einmal vor goldenen Zeiten. Hochlandbaumwolle würde hier in Georgia, in dem subtropischen Klima fern der Küste, prächtig gedeihen. Es gibt nur ein Problem. Diese Baumwolle hat besonders viele Saatkörner. Und sie kleben besonders fest an den Fasern. Es dauert Stunden, beides in mühsamer Handarbeit voneinander zu trennen, was den Anbau bislang unrentabel macht.
Gewichtsmäßig haben sie bei einem Kilo Baumwollfasern, das ist allein schon eine ganze Menge, haben sie ungefähr 2/3 Saatgewicht. Also ungefähr 66% bis 70% Saatkörner.
Ich habe noch nie in meinem Leben Baumwolle und auch keine Baumwollsaat gesehen.
Eli Whitney fängt auf Catherine Greens Farm an zu tüfteln. Er verbringt Tage in seiner kleinen Werkstatt, hämmert und schraubt, biegt Draht, formt Blech und konstruiert am Ende einen kleinen Kasten, in dem Rollen mit Drahtzähnen und Bürsten befestigt sind. Zieht man nun einen Baumwollstrang hindurch, trennen sich Fasern und Körner.
Die Cotton Gin hat dazu geführt, dass die Produktion, der Anbau der kurzstieligen Baumwolle auch im Landesinneren der USA hochprofitabel wurde.
Es war so, dass sie pro Tag ungefähr 1 Pfund Baumwollfasern per Hand von den Saatkörnern reinigen konnten. Und mit Erfindung der Gin konnten sie dann die 50-fache Menge davon bearbeiten.
Die Baumwollproduktion in den USA hat sich zwischen dem Ende des 18. und der Mitte des 19. Jahrhunderts vertausendfacht. Und sie hat die gesamte Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Identität des amerikanischen Südens geprägt.
140 Neger wurden an der Mündung des Gambia-Flusses an Bord genommen, wenn Sie bitte sehen wollen.
Aha, locker gepackt. Hm? Und?
Von denen waren noch 98 am Leben, als wir in den Hafen eingelaufen sind.
98? Weniger als ein Drittel tot? Ich kenne Sklavenschiffe, die mit weniger als der Hälfte ankamen und noch einen schönen Profit gemacht haben. Meine Glückwünsche, Captain.
Gerade Thomas Jefferson, der dritte Präsident der USA, ging davon aus, dass die Sklaverei noch eine Weile existieren werde, dass sie gewissermaßen ein notwendiges Übel sei, auf das man vorläufig noch nicht verzichten könne, das aber aufgrund der mangelnden Wirtschaftlichkeit der Sklaverei sich erledigen würde. Das war eine grandiose Fehlprognose. Tatsächlich hat die Sklaverei durch die Expansion des Baumwollanbaus eine neue Blütezeit erlebt. Wir haben um 1790 circa 700.000 Sklaven in den USA. Mitte des 19. Jahrhunderts sind es 4 Millionen. Der amerikanische Süden ist damit die größte Sklavenhaltergesellschaft der Welt.
Eli Whitneys neuartige Baumwollentkörnungsmaschine wird ein voller Erfolg, nur nicht für den Erfinder. Zusammen mit dem zweiten Ehemann von Catherine Green gründet er eine Firma, Miller & Whitney. Bevor er seine Cotton Gin als Patent heute vor 225 Jahren überhaupt anmelden kann, wird in seine Werkstatt eingebrochen und der Prototyp gestohlen.
Die amerikanischen Patentgesetze Ende des 18. Jahrhunderts waren lax und es kam hinzu, dass Eli Whitneys Erfindung jetzt auch nicht so genial war, dass sie nicht hätte verbessert werden können. Es haben sich einige Leute daran gemacht, diese Maschine noch weiter zu verbessern und deshalb auch für sich in Anspruch genommen, dass sie gewissermaßen selbst etwas Originelles zu dieser Erfindung beigetragen haben.
Eli Whitney geht nach Connecticut, um seine Maschine zu perfektionieren. Er hofft dort endlich das ersehnte Patent zu bekommen.
Man braucht einen Sklaven, um 50 Pfund Baumwolle zu reinigen pro Tag.
Die Sklaven waren begehrter denn je. Wir haben ja noch zwischen 1790 und 1808, als der transatlantische Sklavenhandel verboten wird, haben wir ja noch einen offenen Sklavenhandel. Und dieser Sklavenhandel führt dazu, dass in diesen 20 Jahren noch etwa 175.000 Afrikaner eingeführt werden.
Ich möchte Sie ersuchen, mir Schwefelblüte zu beschaffen, die unter Deck verbrannt wird, wo die Sklaven lagen. Ich möchte mein Schiff wieder sauber sehen.
Oh, selbstverständlich, Sir. Schließlich befördern Sie Tabak nach London.
Und von London?
Handelsgüter für die Küste Guineas und dann weiter zum Gambia-Fluss.
Also wieder Sklaven.
Danach ist der Sklavenhandel nur noch innerhalb der USA erlaubt. Aber was wir feststellen können, ist ein ganz starker Transfer von Sklaven aus dem sogenannten oberen Süden, also Staaten wie Virginia, wo die Baumwolle nicht so wichtig ist, in den tiefen Süden, also Staaten wie Alabama oder Mississippi. Und die Preise für Sklaven steigen erheblich an. Sklaven sind ja auch im ökonomischen Sinne als Kapital zu betrachten. Und neben dem Land, dem Wert des Landes, sind Sklaven der zweitwichtigste Kapitalstock des amerikanischen Südens.
Mit der Erfindung Eli Whitneys beginnt King Cotton seinen Siegeszug im Süden der USA. Die Vereinigten Staaten werden Anfang des 19. Jahrhunderts wichtigster Baumwollproduzent der Welt.
Es begann das, was man den Cotton Rush genannt hat, also ein Aufbruch nach Westen, denn man brauchte für die Produktion der Baumwolle natürlich Land und dieses Land wurde, das ist eben in diesem Zusammenhang unbedingt zu erwähnen, den Ureinwohnern abgenommen, also die Verdrängung der Ureinwohner in den Staaten Georgia, Alabama, Mississippi, Arkansas, das war ganz wesentlich bedingt durch diesen Cotton Rush nach Westen.
Auf fast jeder Baumwollplantage steht eine Entkörnungsmaschine, allerdings nicht immer das Original. Whitneys Erfindung ist so simpel, dass sie oft einfach mit ein paar kleinen Veränderungen nachgebaut wird. Patentrechte hin oder her.
Er hat vor allem ein Geschäftsmodell verfolgt, das darauf ausging, selber gar keine Cotton Gins herzustellen und die dann zu verkaufen, sondern er wollte sie gewissermaßen verleihen und dann eine Pachtgebühr in Baumwolle erheben. Und das hat nicht funktioniert, zumal er wohl auch ziemlich saftige Gebühren erheben wollte.
Später ändert Whitney sein Geschäftsmodell und erlaubt den Nachbau, indem er Patentrechte verkauft. So im Jahr 1802 unter anderem an den Staat South Carolina für $50.000.
Wir können damit all unsere Schulden begleichen und noch etwas unter uns aufteilen,
schreibt er noch begeistert an seinen Geschäftspartner Miller. Doch irgendwer setzt das Gerücht in die Welt, Whitneys Cotton Gin sei gar keine neue Erfindung. Tennessee, South Carolina und North Carolina fordern von Whitney ihr Geld für die Patentrechte zurück.
Ich für meinen Teil bin eher verärgert als alarmiert von den außerordentlichen Ereignissen.
Eli Whitney zieht vor Gericht. 60 Prozesse wegen Verletzung seines Patentrechts strengt er allein in Georgia an. Am Ende gewinnt er sie alle. Nur nützt es ihm nichts mehr. Das Patent für seine Cotton Gin läuft schon 1804 wieder aus. Zweimal spricht er beim Kongress vor, um das Patent zu verlängern. Jedes Mal werden die Anträge abgelehnt.
Wenn meine Erfindung weniger wertvoll gewesen und nur von einigen genutzt worden wäre, dann hätte ich keine Probleme mit den Patentrechten gehabt. Aber die Baumwollentkörnungsmaschine hat so ungemein hohe Profite gebracht, und zwar für fast jeden Pflanzer in den Baumwollanbaugebieten, dass jeder von ihnen ein großes Interesse daran hatte, meine Patentrechte zu umgehen.
Elke Hortmeier von der Baumwollbörse in Bremen.
Wenn wir historische Gespräche haben, der Name Whitney fällt selten. Also man redet über die Gin und man redet über die Qualität heutzutage und wie man es noch verbessern kann. Aber im Prinzip ist er da so ein bisschen in Vergessenheit geraten.
Der Historiker Manfred Berg.
Er ist dann später mit anderen Erfindungen reich geworden. Er ist in der amerikanischen Technik- und Industriegeschichte vor allem ja auch als jemand bekannt, der die sogenannten Interchangeable Parts, also die Produktion aus vorgefertigten Einzelteilen, ganz wesentlich vorangetrieben hat, vor allem beim Bau von Gewehren.
Du denkst an Flucht? Aber sie fangen die Nigger und schicken sie wieder zurück.
Nicht, wenn du schlau anfängst. Du musst versuchen, dich nach Norden durchzuschlagen, dort, wo diese Abolitionisten leben. Sie verstecken Nigger und dann machen sie sie frei.
Letztlich wird man sogar sagen müssen, dass diese Entwicklung durchaus in der Verursachungskette für den Ausbruch des Bürgerkriegs 1861 ganz zentral ist. Man kann in gewisser Hinsicht sagen, Eli Whitneys Erfindung der Cotton Gin hat dazu beigetragen, dass sich der amerikanische Süden und der Norden voneinander entfremdet haben. Und seine Erfindung schließlich mit zum Bürgerkrieg beigetragen hat. Ein Bürgerkrieg, der dann mit Gewehren ausgetragen wurde, die ebenfalls teilweise auf seine Erfindungen zurückgehen.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an das Patent für die Baumwollentkörnungsmaschine, das heute vor 225 Jahren beantragt wurde. Redaktion Hildegard Schulte. Zeitzeichen morgen über den englischen Seefahrer Sir Walter Raleigh.
Zeitzeichen. Täglich morgens um 9:45 auf WDR 5 und abends um 5:45 auf WDR 3. Und jederzeit hier im Netz. WDR.de.